Also, wenn man sich mal die, ich sag mal, die größten Schultern in der Bodybuilding-Geschichte anschaut, vielleicht ein Kevin Levroney, ein Coleman, mir fällt auch ein Dennis Wolf ein, ja, dann sind das alles, ich sag mal, Referenzen, die jetzt nicht aus der modernen Bodybuilding-Ära stammen, ja. Und es liegt bestimmt auch nicht an der Genetik, ja, es liegt bestimmt auch nicht daran, dass jetzt mehr Science irgendwie Einzug gehalten hat, sondern was ich mich frage ist, was hat sich verändert? Was ist anders gewesen? Haben sich Prinzipien verändert? Was haben wir verloren, dass wir vermeintlich, das ist eine These meinerseits, damals bessere Schultern gesehen haben, als wir es in der heutigen Ära heutzutage tun?
Das ist natürlich auch schon eine mutige Aussage, das so zu sagen, ne? Also, boah, ist eine gute Frage, ob ich jetzt sagen würde, oder beziehungsweise ist allgemein eine gute Frage erstmal, ob die früher wirklich bessere Schultern hatten oder nicht. Weißt du, was ich heutzutage, das geht jetzt mal ein bisschen weg vom Thema, aber was ich direkt heutzutage auch vielleicht so ein bisschen mehr als kritischer ansehe, ich glaube, heute haben wir auch mehr Detailaufnahmen, mehr 4K-Content und Co. Und man sieht einfach weniger Details auch allgemein so in Schulterbereichen, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen so der Stoff halt auch das Problem ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Dass halt einfach die Details nicht mehr so rauskommen, weil ganz ehrlich, wenn du dir das so anschaust, so diese Prototyp-Anfänger, wenn es um Stoffkonsum geht, die haben eigentlich verhältnismäßig ja ziemlich dicke Schultern. Und sehr schlechte Arme. Ja, ne? Also bis zu einem gewissen Grad kann man, glaube ich, ganz gut Schultern aufbauen. Insbesondere, wenn man jetzt enhanced unterwegs ist, ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen einfacher, zumindest von dem, was ich so sehe, als Arme, weil irgendwie haben die alle gute Schultern, aber schlechte Arme. Und ich glaube tatsächlich, dass da einfach aufgrund der Androgenrezeptoren und Co., ne, also dass die oben halt einfach da angesiedelt sind, so im Schultergürtel, dass wir Neddys da ein bisschen mehr zu kämpfen haben, ja, und Leute, die halt eben da nicht unterstützen, denen das auch ein bisschen schwerer fällt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es tendenziell irgendwo ein bisschen am Volumen liegt.
Dass, ich glaube, wir kamen in so damals kleinen, besser war als heute, wenn man ja. Die These mal so in den Raum stellt und sagt, okay, sie stimmt vielleicht so ein bisschen, dass damals einfach mehr Volumen geschoben wurde als dieser Tage?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Ich glaube, dass ich weniger nur isoliert auf die Technik konzentriert wurde, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen und tendenziell mehr übers Volumen dann reingeholt wurde. Und auch nicht aus allen Bewegungen ein Hexenwerk gemacht, dass diese Bewegungen halt einfach schlecht für den Körper sind. So, weißt du, alles, was so Nackendrücken beispielsweise so anbelangt, ja, also so OHP hinter den Kopf, die Geschichten, ne, wenn du das im Gym machst, so, dann wirst du erstmal von gefühlt 9 Leuten irgendwie mit der Axt gejagt, so wie man sowas machen kann.
Hexen,
und früher haben sie halt einfach gemacht, weißt du? Also ich glaube, der größte Unterschied zwischen heute und früher ist, dass früher mehr gemacht wurde, einfach gemacht wurde und keine Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, gefühlt. Ja.
Absolut.
Würde ich jetzt mal so also, in den Raum werfen.
Hätte ich auch so mit als einer der Gründe gesehen, ganz klar, dass das früher einfach, wie soll ich das sagen, da weniger, wie hast du es gesagt, dass nicht so verkopft wurde, kann man vielleicht auch sagen, ja, dass das nicht wirklich ja, zum jeden Winkel ausgemessen wurde, gemacht wurde. Ne? Also ich finde halt immer so ein gutes Beispiel, wie du schon selber sagst, so Überkopfdrücken, ja, ist ja, finde ich immer noch in unserer Bubble, es gibt wieder Leute, die Maschinen benutzen, die Schulterpressen benutzen, ja, es ist immer noch eine geringe Anzahl, aber so mit Kurzhanteln, Langhanteln und so siehst du im deutschsprachigen Raum super selten. Ne? Wohin ich, wenn ich dann mal wieder
Kopf.
In den englischsprachigen Raum gehe, ja, das sowieso gar nicht, ja. Dann sehe ich schon wieder mehr Leute, die vielleicht auch mit Kurzhanteln schon irgendwie Druckbewegung vertikal machen. Aber sonst, und seitheben mit Kurzhanteln, ja, auch so ein Paradebeispiel aus meiner Sicht, ist ja auch nicht so unbedingt das, wo man sagen würde, das macht jetzt auch jeder so. Es ist schon okay, es ist genehmigt, ja, es ist genehmigt von der Science-Polizei. Aber es wird immer noch aus meiner Sicht viel, viel weniger gemacht, als jetzt die 10. Variante vor dem Körper, hinter dem Körper, Seilzug, Stretch, Dominant etc.
Also ehrlich gesagt, ich bin extremer Fan allgemein von Kurzhanteltraining. von Langhantel geht so. Da habe ich irgendwie auf Dauer immer so ein bisschen Probleme mit den Unterarmen bekommen. Egal, ob das jetzt irgendwie durch Bankdrücken war. Sogar bei Squats irgendwie, wenn ich mich zu fest da in die Stange reingezogen habe, habe ich immer Probleme bekommen. Aber allgemein so Kurzhantel finde ich einfach wirklich extrem geil. Und ich würde auch mal Kurzhantel gar nicht so verteufeln per se. Es gibt Leute, ne, die machen Kurzhantelbewegungen immer so schlecht wegen der Stabilität und Co. Aber ganz ehrlich, irgendwann, Arne, kommst du doch in so, wenn du ein bisschen länger in dem Sport drin bist, ne, wenn du den Sport wirklich gut gelernt hast, eine saubere Technik dir irgendwo beigebracht hast, du lernst doch Bewegungen auch mit schweren Kurzhanteln gut zu koordinieren, oder? Das fällt dir doch irgendwann nicht mehr so schwer, als ob das, keine Ahnung, sonst was wäre. Also ich habe immer so das Gefühl, man muss immer nur noch an Maschinen, weil eben die Stabilisation halt eben da nicht mit drin ist. Und ich führe eine Bewegung manchmal aus, ne, also mit Kurzhanteln. Und ehrlich gesagt gefällt mir der Bewegungsablauf besser wie mit der Maschine, die mir künstlich vorgegeben wird, so, ne. Und also weil es einfach diesen natürlichen Bewegungspfad dann hat. So, es gibt Maschinen, die fühlen sich wirklich super an, aber das sind wirklich gar nicht mal so viele. Und ich finde, das Training mit Kurzhanteln ist einfach extrem geil, wenn du es denn beherrschst. Ne? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen problematisch. Auch eine Schulterpresse oder OHP mit Kurzhanteln finde ich auch eine sehr geile Übung. Und rein theoretisch haben sie ja alle auch ein ziemlich angenehmes Widerstandsprofil. Ne? Weswegen es wahrscheinlich auch so lange so gern gemacht wurde. Und ich bin mehr dafür, nochmal ein bisschen zurückzugehen, erstmal Bewegungen zu erlernen, ja, auch erstmal vielleicht über eine Maschine, dann an eine Kurzhantel oder Langhantel, ne, und dann kann man sich immer noch aussuchen, wenn man denn eben die Kurzhantel-Variante beherrscht, ob man dann die Maschine wieder präferiert oder halt eben eher bei der Kurzhantel bleibt oder Langhantel bleibt, weil am Ende des Tages, finde ich, ist der bessere Weg von der Kurzhantel zur Maschine, weil wenn du nicht in der Lage bist, eine Bewegung quasi mit der Kurzhantel zu drücken, ja, dann wirst du die Maschine wahrscheinlich auch nur so semi-gut nutzen in der Form, wie du sie eigentlich die Maschine nutzen könntest, ne? Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Das ist,
du musst ja die Bewegung erstmal können, bevor du halt eben dafür die Bewegung an irgendwas Geführtem halt machen willst, ne? Weil dann kommt nämlich sowas raus, wie du siehst ja oft auch so Schrägbank-Brustpressen, eine Hammer-Incline oder so, die komplett horizontal einfach gedrückt wird mit einer Sitzeinstellung, wo du denkst, wer hat dir die denn gezeigt, ne? Aber sowas passiert in der Regel weniger, wenn du vorher halt eben die Bewegung auch mit einer Kurz- oder Langhantel schon mal richtig gut ausgeführt hast, ne? Das ist halt echt so ein Problem.
Ich würde sogar argumentieren, dass die Basics zu erlernen, also Kurzhanteln wirklich zu dominieren, sag ich immer. Ja, ich sage meinen Klienten wirklich im Coaching immer, du sollst die Dinger dominieren. Du sollst die Übung dominieren, du sollst freie Übung dominieren. Ja, also dass es wirklich so aussieht, als wenn du diese Bewegung dominierst und nichts an deinem Körper, an deinem Rumpf etc. ist sozusagen instabil. Du stabilisierst dich selber. Ja, das, was im Bodybuilding ja mittlerweile total verpönt ist, dieses Selbststabilisieren, da verbrauchst du Ressourcen etc. Verstehe ich alles, ist auch alles völlig solide. Aber also ich sehe das Ganze immer so ein bisschen die Analogie, das Ganze ist der Führerschein so. Ja, also wenn du diesen Führerschein nicht hast, dann kannst du halt auch keinen Supersportwagen fahren. Dann kannst du die brutalste Atlantis, I don't know, nenn mir irgendeinen Hersteller, wo du sagst, ey, das ist unfassbar, perfekt durchdachte Biomechanik, alles, Stabilisation, Polster hier und da. Du wirst diesen Supersportwagen trotzdem nicht fahren können, weil du nicht mal weißt, wie das Gaspedal richtig dosierst. Ja? Und das ist etwas, und das finde ich super spannend, dass du das jetzt in dem Kontext ansprichst, was in letzter Zeit sehr, sehr oder stark zu kurz kommt in der nächsten Generation, die jetzt kommt. Die will natürlich gleich alles optimieren, alles gleich an Maschinen machen, gleich stabilisieren etc. Und ich glaube, dass die dadurch einen großen, großen Nachteil haben, mittel- und langfristig, weil denen einfach ein solides Fundament an Bewegungskompetenz einfach abhanden kommt oder gar nicht erst angelernt wird. Ne? Ja.
Und du machst dich da eigentlich ja auch quasi von dem Widerstandsprofil, das dir vorgegeben wird, durch die Maschine immer abhängig. Ja, also wenn du nicht in der Lage bist, von der Maschine auf eine Kurzhantelnummer umzusteigen, irgendwann, dann bist du immer abhängig von der Maschine auch. Ne? So, was machst du, wenn die kaputt ist? Also wirklich, ich frage mich manchmal wirklich so, was machen die Leute, wenn ein Kabel zu kaputt ist?
Ja, habe ich alles schon gesehen. Also ich glaube, du trainierst ja, glaube ich, sowieso im Home-Gym. Ne? Also ich trainiere ja auch hier und da auch mal gern in den besten Gyms Norddeutschlands, ja, Invictus Gym zum Beispiel. Ja. Und ich habe nicht schon selten Leute gesehen, die wirklich also nicht verzweifelt sind, aber wirklich, ja, wie soll ich das sagen? Da hast du gemerkt, jetzt die Maschine ist nicht da oder sie funktioniert nicht so oder irgendein Polster ist nicht da, weißt du, auch, du machst dich so abhängig von Equipment. Dann kannst du eine Beinpresse nur noch mit so einem Polster machen. Dann kannst du sie nur noch mit einem Gummiband irgendwo fixiert machen. So, wenn das nicht da ist, dann bist du, ja genau, bist du halt so ein bisschen perplex, aufgeschmissen und sagst, das ganze Training ist heute scheiße. Weißt du, du merkst so richtig, wie diese Menschen unruhig werden. Und du machst dich halt sehr, sehr abhängig von ganz, ganz vielen Sachen, anstatt, wie du es selber sagst, zu sagen, ey, wenn ich die fundamentalen Dinge drauf habe, ja, dann mache ich halt heute eine andere Maschine so. Das macht für mich gar keinen Unterschied. Und auch nicht, wenn ich 3 Einheiten unterschiedliche Sachen machen muss. Ja, und dann mache ich sie halt wieder, wenn es dann wieder geht. Ja, und das ist vielleicht auch etwas, was früher natürlich was ganz, ganz anderes war. Die Leute hatten natürlich überall die gleichen Kurzhanteln, die gleichen Langhanteln so. Das war halt immer das gleiche Equipment so. Ne? Die waren halt super kompetent da drin. Damit richtig brutal das zu tun, was wir heute machen wollen, nämlich Muskelfasern zum hohen Grad rekrutieren und möglichst viele. That's it.
Die haben die Muskeln geschockt.
Die haben sie auch geschockt, genau. Das vielleicht war es auch das, ja. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber vielleicht war es auch das, dass sie früher mehr die Muskeln geschockt haben.
Man weiß ja nicht, aber grundsätzlich, also ich bin auf jeden Fall auch ein Riesenfan von Seitheben mit Kurzhanteln, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt gerade bei der seitlichen Schulter bleiben, also ich glaube, ich habe wirklich so in meiner Laufbahn wirklich so die ersten 10 Jahre primär auf Seitheben mit Kurzhanteln gesetzt. Vielleicht die ersten 8, 9, weil ich auch gar nicht so viel anderes Equipment tatsächlich zur Verfügung hatte. Und ich würde sagen, Schultern sind jetzt tatsächlich sogar eine eher von stärkeren Muskelgruppen bei mir. Das ist ja, wie gesagt, im Netty-Bereich gar nicht mal so häufig, dass jemand gute Schultern hat. Und da muss ich sagen, so das hat bei mir ehrlich gesagt echt gut funktioniert. Ich habe super schwer früher schon echt super viel Overhead Presses gemacht. Auch wirklich genauso, wie man sie eigentlich heutzutage nicht mehr machen sollte. Ne? Schön hinter den Kopf. Da ist ja auch die erste Schulterverletzung bei mir tatsächlich passiert, weil ich so stark wurde. Ich hatte irgendwie mit 17 oder so, ne, und da habe ich ja auch nur so 80 Kilo gewogen oder sowas. Da hatte ich eine Overhead Press gemacht und die ist mir in den Kopf rein. Ich glaube, da hatte ich 120 Kilo auf der Stange oder so. Und bei der dritten Rep ist mir, glaube ich, die Supraspinatussehne gerissen. So, das war so die erste Erfahrung, die ich damit hatte. So, ne? Aber das war auch nicht gut warm gemacht. Das war auch wieder unvernünftig und so. Da hat auch jemand hinten dran gestanden. Also das war ein bisschen unnötig. Aber trotzdem, ich habe keine Ahnung, mit 17 oder schon 40 Kilo Kurzhanteln, ne, Schulterdrücken halt gemacht, so auf 10er oder sowas. Ne? Damals packe ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das damals ging, aber ich habe das irgendwie gemacht. Und genauso auch Seitheben. Einfach, ich habe damals die Videos gesehen, ne, wo die einfach super schwer Seitheben gemacht haben. So, da hat ein Kollege gesagt, er hat einen Freund bei sich irgendwie in der Oberstufe, der macht irgendwie 27,5 Kilo Seitheben auf 10 Reps oder so. Ne? Das war übelst die Motivation, das halt eben auch zu erreichen irgendwie. Und ich weiß, dass jeder Sprung beim Seitheben echt schwer war. Und ich habe wirklich viel schwer und falsch Seitheben ausgeführt. Aber auch wirklich bis zum absoluten Versagen alles noch mitgenommen, so ein paar Schilds und lange, lange viel, viel Seitheben gemacht. Und das hat tatsächlich echt super funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich so auch irgendwie groß geworden bin, weil ich habe für mich entdeckt, Seitheben bis zum Ende zu parscheln, ja, egal welches Widerstandsprofil, dass das bei mir sehr gut funktioniert. Mittlerweile bin ich so den Kompromiss eingegangen. Ich parschel das alles wirklich immer bis komplett ins Versagen, also bis ich wirklich so einen Spannungsverlust habe. Aber dafür mache ich halt weniger Volumen. Ja? Also das ist so ein bisschen der Kompromiss dafür, dass ich halt eben so viel Partialwiederholungen mitnehme. Ich habe auch tatsächlich schon beispielsweise mit Thomas gesprochen. Thomas meinte, ja, wahrscheinlich wird es jetzt keinen großen Vorteil haben, Seitheben noch zu parscheln. Aber das ist so wieder vielleicht, ne? Also vielleicht ist es so, vielleicht sagen das die Daten. Anekdotisch kann ich sagen, es hat super funktioniert. Und wenn ich auch mit nicht so viel Aufwand gute Schultern aufgebaut habe, dann mache ich das einfach weiter und versuche halt eben nicht dem nächsten Trend mitzurennen oder hinterher zu rennen, den es eventuell in eine andere Richtung gibt, nur um drauf aufzuspringen, ne? Weil das macht für mich keinen Sinn, wenn ich am Ende des Tages relativ wenig Volumen brauche, das aber wirklich mit einer guten Intensität bedienen kann, mit geilen Übungen, so die mir auch noch Spaß machen, so, dann wüsste ich gar nicht, warum ich das ändern soll, nur um eventuell vielleicht nicht so viel Ermüdung wieder anzuhäufen. Bei einer Eingelenksbewegung. So, Ne, also ist am Ende eine Isolation übers Schultergelenk so, ne? Klar, da sind noch ein paar andere Gelenke mit drin und da brauche ich mich auch nicht fünfmal irgendwie festschnüren oder so irgendwo, damit ich die Schulter irgendwie da den Oberarm abduzieren kann. Das ist für mich alles so, keine Ahnung. Also, da sind wir schon wieder bei Bewegungskompetenz. Wenn du nicht in der Lage bist, ja, Arm weg von deinem Körper zu bringen, ohne dass du dich dreimal fixieren musst, dann hast du echt ein Problem. Also wirklich.
Dann hast du halt wieder grundsätzlich nicht gelernt, wie du einen Muskel überhaupt ansteuerst, ne? Und das bist halt nicht gut verkabelt sozusagen neuronal. Und dann musst du das halt über Stabilisation entsprechend kompensieren. Aber ich finde es super interessant, dass du sagst, Mensch, früher habe ich es halt so gemacht, wie man es heute halt nicht mehr macht, ja. Aber du wirst ja aus der Zeit sicherlich eine große Menge, ja, Muskulatur rübergerettet haben. Ja, die wird ja zu deiner Basis gehören, die heute einfach noch da ist, wo du jetzt einfach noch immer was dazu packst. Und weil du es seitdem ansprachst, ich bin ja mittlerweile auch so, ich bin zwar immer noch in dem, für mich als selber als Bodybuilder, Natural Bodybuilder im Training tätig, ja, aber ich trainiere jetzt halt nicht nur noch nach Bodybuilding Optimierungsprinzip, sagen wir es mal so. Ja, also der Spaßfaktor und auch mal was anderes machen ist mir schon wichtig. Deswegen mache ich halt auch so Sachen wie Overpress mit der Langhantel mal wieder, also einfach um mich mal ein bisschen zu fordern, einfach um mal was Neues zu machen. Aber weil du das Kurzhantel-Seitheben angesprochen hast, genauso wie ich es gar nicht als schädlich ansehe, jetzt beim Seitheben mit der Kurzhantel den Trapez auch irgendwie mit zu aktivieren. Ja, weil du ja auch gesagt hast, zum Beispiel der Kumpel von früher, der halt irgendwie mit 27 Kilo Seitheben gemacht hat, der hat sicherlich nicht nur den seitlichen Schulteranteil genutzt, der hat alles genutzt, was da am Schultergürtel irgendwie irgendwo irgendwas stabilisieren und mitmachen konnte. Und dieses nur komplett zu isolieren, alles komplett zu isolieren, sehe ich halt auch unter Umständen so als limitierenden Faktor, weil genau das passiert. Du wirst halt beim Kurzhantel-Seitheben wahrscheinlich jahrelang bei 6, 8, 10, 12, 15 Kilo vielleicht festhängen, aber niemals drüber hinauskommen, weil du Angst hast vor der Formpolizei, dass andere Leute über dich sagen würden könnten, du trainierst nicht sauber, du trainierst vielleicht falsch. So, ja? Und das musste man früher zum Beispiel natürlich nicht haben. Die Angst vor der Verachtung der sozialen Medien des Umfelds. So, ne? Aber interessant, also ich hätte ja auch ins Feld geführt, Kurzhantel-Seitheben bin ich ein ganz klarer Verfechter meinerseits und auch aus dem Coaching, dass ich sagen würde, eine der besten Übungen für die seitliche Schulter. Immer noch. Auch wenn das Widerstandsprofil science-based einfach eine Katastrophe ist. Ne, wenn man nur danach geht, würdest du sagen, ja, warum willst du denn die Übung machen? Ja, weil du natürlich in die Peak Contraction oben rein willst. Deswegen will ich die Übung machen. Ja. Und der untere Teil ist dafür, ist dann ja nicht entsprechend sinnlos, auch wenn du noch Partials machst, ist ja immer noch ein bisschen Spannung drin. Und das finde ich, ja, zum Beispiel das, ne, das wäre jetzt so ein Takeaway deinerseits, dass du sagst, hey, Partials für mich, im Austausch dafür, dass ich weniger Volumen mache, funktionieren für mich zum Beispiel sehr, sehr gut, funktionieren super.
Ja, ja. Und weißt du, jetzt waren wir viel bei der seitlichen Schulter. Ich finde aber auch bei der vorderen und auch bei der hinteren irgendwie dieses, ich finde das mittlerweile so fast ein Dissverhältnis. Es wird ja schon, du wirst ja fast ja schon gesteinigt dafür, dass du sagst, okay, du trainierst die vordere Schulter irgendwie noch. Ne? Und auch das, glaube ich, ist mit dem Grund, warum Leute mittlerweile nicht mehr so eine gute Schulter allgemein haben wie früher. Weil ich glaube tatsächlich, viele könnten auch ein bisschen mehr vordere Schulter vertragen, so und nicht nur hintere Schulter. Also allgemein mehr Schulter, ja. Und vielleicht auch nicht nur Overhead Press. Programme ich das jetzt super oft, ne, dass jemand halt eben da auf Frontheads reinkriegt. Ehrlich gesagt nicht, aber es sollte auf jeden Fall die Option bleiben, das auch in Erwägung zu ziehen, wenn man schlechte Schultern hat. So, und nicht nur alles in die hintere Schulter quasi reinzuschieben. Und das ist auch so ein Thema. Das wird mittlerweile ja gar nicht mehr gemacht und ich glaube tatsächlich, das spielt wirklich auch eine Rolle und ich habe letztens auch für mich überlegt, ob ich das nochmal mache. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen in Instagram verfolgt hast, ich habe letztens auch einfach mal angefangen, extrem Unterarme zu trainieren. Hat übelst Bock gemacht, hat auch richtig gut funktioniert, die sind richtig dick geworden, ja. Muss dann wieder irgendwann aufhören, weil ich so ein bisschen Probleme mit dem Bizeps temporär hatte und dementsprechend so die Unterarme dann irgendwie gefährlich dick wurden im Gegensatz zum Oberarm, hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock drauf, aber das habe ich dann nochmal rausgenommen, aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen und das hat so eine dicke Auswirkung gehabt, auch so aufs Rückentraining und so, ne, und ich glaube mittlerweile, man verurteilt halt eben viel, was man früher gemacht hat, so, und ich muss mich da auch dazu zählen, ne, ich habe auch lange Zeit halt eben viele Dinge einfach als unsinnig dargestellt, einfach erstmal abgetan, ja, wo ich jetzt mittlerweile sage, kann vielleicht doch sinniger sein. Auch Bauchtraining. Ja, früher immer, ja, gut, wenn du halt ein, zwei Sätze Bauch irgendwie oder zwei Sätze Bauch irgendwie zweimal nach deiner Lower Session alle 5 Tage machst, so, dann bist du gut bedient. Boah, weiß ich nicht. Guck dir heutzutage die Leute auf der Bühne an. Also, wer von denen hat einen guten Bauch? So, und das ist die Mitte, die Körpermitte ist alles. Also, am Ende des Tages, ne? Und die meisten Menschen, würde ich jetzt erstmal so in den Raum werfen, trainieren für eine gute Mitte, ja, egal ob Lifestyle oder auf der Bühne, sie wollen alle ein Sixpack haben und da immer das Ganze so abzutun, du brauchst kein Bauch trainieren, nur 2 Sätze hier und 2 Sätze da, das reicht vollkommen aus, ja, die wollen guten Sixpack, die wollen gute Brust, die wollen eine gute Schulter haben, ja, zumindest die Männer, bei den Frauen wäre es vielleicht dann nochmal Gluteus und Beine oder whatever, aber jeder hat ja so ein bisschen so ein Schönheitsideal, aber trotzdem macht das keiner mehr, weil irgendwie alle sagen so, ah nee, mach das nicht, ne, so, ich habe jetzt angefangen, nachdem ich gemerkt habe, in der letzten Season beispielsweise meine seitliche Bauchmuskulatur, ja, also so in der Side-Triceps-Pose oder auch in der Symmetrie-Pose sieht nicht gut aus. Ich trainiere gerade wirklich in 10 Tagen, ich habe 16 Sätze Bauch drin. Ne, 14. So. Ich will einfach einen besseren Bauch haben, so. Und ich mache jetzt Sachen, weißt du, so Hanging Knee Raise oder so seitlich. Ich mache so Wood Choppers, weißt du, mit dem Kabelzug von oben nach unten. Aber, ich muss sagen, das sind so Dinge, die traue ich mich mittlerweile auch einfach nochmal auszuprobieren, weil lange war ich einfach auch zu schüchtern, ja, lange war ich einfach so zu sehr gefangen in meiner Bubble, dass ich immer dachte so, ah, kann's nicht machen, so, dann hieß es auf einmal, die Taille wird breit, bis ich mir das aber mal physiologisch erklären konnte, die wird wahrscheinlich nicht deutlich breiter werden, ja, der Knochenbau wird sich jetzt nicht ändern groß, nur weil du halt eben ein bisschen seitlich im Bauch trainierst, aber manchmal fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen das Verständnis erst drüber und halt eben auch so den Mut, das einfach mal auszuprobieren. Und ich muss sagen, das Unterarmtraining und auch das Bauchtraining, das hatten so einen positiven Einfluss auf Rückentraining beispielsweise, auf Unterkörpertraining. Ich bin so stabil aktuell. Ich kann alle Pull-Übungen gefühlt ohne Zughilfen machen, so, ne, wo man vorher gesagt hat, ja gut, dann hast du aber keine Ahnung, dann brauchst mehr Motoneuronen, die quasi auch die Unterarme mit innervieren bei der Bewegung und so. Und es soll eigentlich alles im Zielmuskel bleiben. Also wenn die Unterarme stark genug sind, dann wird das wahrscheinlich nicht so anstrengend sein. Ne? Also so, wenn irgendwo die Unterarme gleichzeitig mit versagen, dann wird ja irgendwo auch eine hohe Rekrutierung auch wieder sein, so von meinem Verständnis her. So, ne? Wenn die aber das ganz easy durchhalten, dann ist doch kein Problem. So, und das ist halt immer so ein bisschen so das Thema, die Leute müssen nochmal mehr, finde ich, zu den Basics einfach zurückkommen und mehr ins Machen kommen. Und vor allem, die Arbeitsmoral ist aktuell in dieser ganzen Influencer-Bodybuilding-Szene auf einem wirklich, wirklichen Nullpunkt. Jeder schimpft sich, er wäre so ein hartes Arbeitstier und er macht alles und der ganze Alltag ist da drauf ausgerichtet, so, aber wenn sie statt 2, 3 Sätze machen soll, dann fangen die alle an zu weinen. Ich verstehe das nicht. Also wirklich, das ist so traurig, das ist so erbärmlich. Und ich glaube, die kommen da auch nicht mehr raus. Weißt du, wenn du einmal drin bist so und das gewohnt bist, dass du dir einredest, du verträgst nicht mehr, du wirst da nicht mehr rauskommen. So.
Ja, also wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann wird das der auf jeden Fall der Rant-Podcast. Dann gibt es hier einen bösen Rant. Habe ich in letzter Zeit auch schon sehr, sehr oft gesagt, dass ich glaube, dass die Perspektive Training erstmal aus der Perspektive zu sehen, dass du möglichst wenig Ermüdung anhäufen möchtest, schon ein grundsätzlicher limitierender Faktor ist. Weil am Ende des Tages wollen wir doch Leistung bringen. Klar wollen wir das gut dosieren und moderieren, absolut. Aber wenn du von Anfang an schon versuchst, grundsätzlich alles Mögliche an Ermüdung zu vermeiden, dann hast du halt schon grundsätzlich ein Nadelöhr, durch das du nicht weiter durchkommen kannst. So. Und ich glaube, dass das irgendwann auch wieder umschwingen wird, ganz, ganz klar, einfach aus der Erfahrung auch heraus. Aber um langsam nochmal den Schwenk aufs Thema zurückzukriegen, ich glaube, wir können mal so festhalten, dass viele Bodybuilder, die auch schon sehr, sehr weit gekommen sind, sehr, sehr stark davon profitieren können, wenn sie einfach mal Sachen machen, die sie lange nicht gemacht haben, vielleicht noch nie gemacht haben, die vielleicht verpönt sind, dass genau da die Potenziale stecken. Und da kommen wir jetzt auf die, vielleicht die Zuhörer zurück, die sagen, hey, meine Schulter ist vielleicht eine Schwachstelle. Versuch doch mal vielleicht Sachen zu machen, die du noch nie ausprobiert hast, die ja vielleicht auch nicht in Social Media irgendwie siehst oder die da als schlecht erzählt quasi einkategoriert werden und gucken, ob sie für dich funktionieren. Ja, ich glaube, das kann für viele ein ganz, ganz großes Potenzial sein. Genau, aber um nochmal auf die Schulter zurückzukommen, ne, wir haben natürlich jetzt schon gesagt, so Mensch, Overpress ist vielleicht ein bisschen unterschätzt für viele, ne, würde ich auch sagen. Seitheben ist, glaube ich, unerlässlich, um eine gute Schulterpartie zu haben. Die vordere Schulter, finde ich auch interessant, dass du die angesprochen hast, hätte ich auch nochmal angesprochen. Vielleicht einfach sehr, sehr unterschätzt und vielleicht auch einer mit der Gründe, warum damals einfach die Schultern vielleicht größer aussahen, weil die alle da auch noch mehr Ausprägung hatten. Gibt es so bestimmte Cues, Gedankengänge, die du deinen Klienten für Seithebebewegung gerne mitgibst, damit wir so ein bisschen nochmal in die praktischen Tipps kommen? Gibt es da irgendwas, womit du gerne arbeitest?
Also grundsätzlich beim Seitheben, weißt du, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, ich habe tatsächlich die besten Erfolge beim Seitheben erzielt, immer mit Rep-Ranges 15 bis 20 oder sowas. Mhm. Tatsächlich, ja, die ja auch mittlerweile sehr verteufelt werden, aber also gerade so bei so Kurzhantel-Seitheben, ich habe immer versucht, so irgendwie so 10 saubere zu machen, ne? Und alles, was halt eben hinterher kam, habe ich einfach noch mitgenommen. Das war quasi, also so mein eigenes Rap-Goal war vielleicht so 10 bis 12, aber kam dann oft halt eben auch bei 20 Raps raus oder so. Einfach durch diese Partial ROM, die ich da irgendwo noch mitgenommen habe. Und das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen. Finde bei Seitheben am Kabel und so, da kam ich mit niedrigeren Wiederholungen irgendwie auch ganz gut klar. Da kam ich dann auch irgendwie besser rein, aber bei Seitheben mit Kurzhantel, ich finde, so schweres Seitheben, das fühlt sich auch einfach irgendwie nicht geil an. Da habe ich zumindest immer so einen Satz gemacht, irgendwie so 15 bis 20 Wiederholungen, erstmal um reinzukommen, so, und dann vielleicht nochmal ein bisschen erhöht. Aber das war für mich immer ein ganz gutes Thema und ich muss sagen, so, ich habe dadurch auch die seitliche Schulter halt erstmal auch sehr, sehr gut spüren gelernt. Durch die höhere Wiederholung, ja, Pump ist auf jeden Fall nachweislich besser. Heißt nicht direkt mehr Muskelaufbau, aber wenn ich den Muskel besser ansteuern kann, ist es in der Regel langfristig schon eine ganz gute Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe bei Seitheben eigentlich auch immer überall fast eine ähnliche Technik. Ja? Also ich stehe relativ neutral, Hüfte leicht gebeugt nach hinten, Oberkörper ein bisschen nach vorne. Ich habe auch bessere Erfahrungen gemacht, statt das Brustbein halt eben sehr gerade zu halten, wenn man das Brustbein sogar leicht senkt, Schultergürtel eher in so eine Protraktion, leicht nach vorne eingerundet, komme auch besser damit klar, wenn ich in einer leichten Innenrotation in der Schulter schon starte, ne? Also quasi wenn der Arm gestreckt wäre, den Daumen leicht nach innen zu drehen, stark gerade Oberarme, ne? Also keine große Beugung in den Oberarmen und von da aus dann seitlich rauszuarbeiten. So, das ist immer so diese Startposition, wo ich sage, so da kam ich am besten raus und das ist auch egal, ob das jetzt eine Seithebenmaschine ist, ob das Seitheben mit Kurzhanteln ist, ob das Seitheben am Kabel ist. Das hat für mich in der Vergangenheit am besten funktioniert, auch wenn es quasi, ich glaube N1 oder so, die Cueen das ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das ist halt so anekdotische Erfahrung und bei der Bewegung selbst versuche ich auch wirklich, mich nur auf den Oberarm zu konzentrieren, Oberarm weg vom Körper zu bringen und nicht wirklich die Hände nach oben zu bringen, weil ganz oft sieht man ja, wenn jemand die Hände nach oben bringen will, dass man in so eine Außenrotation der Schulter wieder kommt, ne? Also dass dann irgendwie die Arme dann quasi hier oben hängen und du bist schon irgendwie so eher in so einem V-Raise drin oder so, ne? Also so, oder Y-Raise, ne? Wo dann keine Ahnung, so eine starke Außenrotationskomponente drin hast. Und die versuche ich einfach auch schon so ein bisschen zu vermeiden, dadurch, dass ich halt in einer leichten Innenrotation starte. Und das hat mir dann auch geholfen, die Bewegung auch so ein bisschen zu begrenzen, dass ich halt eben nicht über diese 70 bis 90 Grad komme, ne? Weil am Ende des Tages so physiologische Abduktion, also quasi Wegspreizen vom Oberarm, weg vom Körper, hast du ja irgendwo auch nur bei, ich glaube, 70 Grad oder sowas, sollten ohne eine Rotationsstellung da physiologisch möglich sein. Das heißt, da ist ja irgendwo auch die Limitation und da wollte ich mich eigentlich künstlich nicht immer auch drüber drücken. Kann man alles machen, ja. Aber habe ich dann den Sinn auch jetzt nicht so unbedingt drin gesehen. Genau, so bin ich eigentlich meistens so an die Bewegungen ran. Und was ich dann auch immer versucht habe, so, das war noch so ganz, das war einer der ersten Tipps von dem ehemaligen Studioinhaber, den wir hatten. So, das war so der erste, mit dem ich da auch in Kontakt kam, so, wenn es um Bodybuilding ging, hat immer gesagt, versuch, den Ellbogen quasi über der Hand noch drüber zu halten. So, wenn du dir vorstellst, du bist in der Horizontale, dass du versuchst, tendenziell mit dem Ellbogen zumindest ein wenig über der Hand zu sein. Und an sich ist es erstmal egal, ja, für die seitliche Schulter ist es erstmal egal, aber dadurch, wenn man das halt eben zusätzlich beachtet, ja, kommt man eben auch nicht in diese Außenrotation wieder so stark rein. Und was man halt eben ganz oft sieht, ist, dass halt Leute versuchen, einfach die Hände nach oben zu werfen und damit die seitliche Schulter trainieren wollen. Und dann machen die halt eben so ganz viele Kombinationsbewegungen. Und tatsächlich hat mir das relativ gut geholfen, so richtig gut in die seitliche Schulter auch reinzukommen. Also diese ganzen einzelnen Tweaks haben eigentlich ja nur ein Ziel, mehr eine lineare Bewegung zu machen, ohne viel Abweichung. So, alles ist ja quasi darauf ausgerichtet. Das eine ist so ein bisschen, um die Scapula vielleicht eine optimale Ebene zu bringen, ja, den Oberarm gut zu positionieren, leicht vor dem Körper. Aber eigentlich ist ja alles darauf ausgelegt, einfach nur, dass die seitliche Schulter gut arbeiten kann. Ja.
Mhm. Alright, das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Gameplan, wie man vielleicht an seine Seithebevariante rangehen kann. Was mir auch mal ganz gut hilft, ist, wenn man es relativ stumpf hält, ist einfach möglichst die Schulter möglichst erstmal tief, also nach unten zu halten, nach unten zu bringen, genau, und dann einfach nach außen zu arbeiten. Also, dass man, wie du schon sagst, die Schulter halt nicht zu sehr instabil werden lässt und dann Rotation macht, die dann wahrscheinlich andere Muskelgruppen einfach in eine bessere Position bringen am Ende des Tages. Ne? Aber was ich auch interessant finde, dass du auch sagst, hey, gerade so dieser höhere Wiederholungsbereich, ja, der bringt mir dann nochmal so richtig dieses Gefühl, dass ich den Muskel ausbelastet habe. Weil da würde ich genauso bei dir mitgehen, gerade bei kurzhantelnden Übungen. Ich weiß nicht, wie Leute erzählen, dass sie bei 8 Wiederholungen komplett alle Muskelfasern rekrutiert haben. Die müssen auf jeden Fall Jedi-Modus haben, so habe ich noch nicht erreicht. Ich freue mich, wenn Leute das schaffen, aber ich schaffe es halt auch nicht. Also ich schaffe unter 12, 13, 14, 15 Wiederholungen nicht dieses Gefühl zu haben, dass jetzt alle Fasern da auch irgendwie arbeiten. Kann natürlich auch eine reine neuronale Täuschung sein, durch das Brennen, durch den Pump etc. Aber ich denke auch, dass man sich da auch wieder nicht zu sehr von Social Media beeinflussen lassen sollte, dass man jetzt bloß nicht über 10 Wiederholungen macht, weil dann wieder die Ermüdungsachse zuschlägt und dann kannst du nicht etc. Ja? Plus, wie viel Volumen kannst du für die seitliche Schulter eigentlich machen? Wie viel Volumen hat man vor 5 Jahren oder vor 5 Jahren für die seitliche Schulter gemacht? Weiß ich nicht, 20, ja. 30 20. Sätze oder so, war völlig normal. Und heutzutage habe ich mich auch selber mal hinterfragt, weil ich mein Programming selber mache. Ich hatte Zeiten, da hatte ich in der Woche irgendwie 8 Sätze seitliche Schulter oder mit hinterer seitliche Schulter. Und dachte ich, okay, da passiert auch nicht so viel. Ja, okay. Warum wohl?
Da passieren halt auch, ne?
Ne? Ja, aber dann kommt ja wieder die Instanz, ja, Progressive Overload. So, weißt du, das ist das Totschlagargument. Ja, wenn du es hast, Progressive Overload, dann kannst du auch weniger Volumen machen. Und da würde ich mittlerweile das würde ich nicht mehr so unterschreiben einfach. Ne?
Weißt du, was ich da auch so ein grundlegender oder einen grundlegenden Gedankenanschluss an die Leute auch immer haben will? Wenn du mehr Volumen machst, hast du auch automatisch mehr Ermüdung dauerhaft immer. Aber das ist ja per se nicht schlimm.
Also nee, du kannst Ermüdung das ja managen.
Einfach zu haben. Genau, Ermüdung zu haben ist ja jetzt erstmal, das ist halt ein Seitprodukt. Und es geht auch gar nicht darum, keine Ermüdung mehr zu haben. Weil wenn du keine Ermüdung mehr hast, dann wächst du nicht. Also, weißt du, so, dann machst du de facto einfach wahrscheinlich zu wenig. Du kannst dann die ganze Zeit da rumhüpfen und denken, so, alles ist halt super, so, ne? Weil, also, wenn du nicht mal einen Tag hast in der Woche, wo du denkst, boah, Training war schon hart oder ich fühle mich halt am nächsten Tag echt mal ein bisschen ausgelaugt, so, dann wirst du wahrscheinlich halt zu wenig machen, so overall, ne? Und wie du schon sagst, gerade bei der seitlichen Schulter oder so, ey, es passiert auch nichts. Ihr könnt auch 20 Sätze machen. Die wird trotzdem wachsen. Die wird wachsen. So, ne? Und mehr Volumen ist ja per se auch nicht schlechter. So, ihr häuft halt mehr Ermüdung wieder an. Ja, vielleicht muss man ein bisschen früher mal in eine Deload. Ja, und da kommen wir auch wieder zum nächsten Thema. Ist ein Deload sinnig oder nicht? Das aber am Ende des Tages ein bisschen mehr zu machen, gerade bei so kleinen Muskelgruppen, das wird nicht schaden. Ja, also egal, ob das jetzt die Schulter ist, ob das ein Bizeps ist oder ein Trizeps ist, so ob das notwendig ist, das ist dann nochmal die andere Geschichte. Ja, aber Schaden für Muskelaufbau wird es tendenziell nicht. Also wenn, wird man profitieren, aber nicht schaden. So, und wie du schon sagst, so klar, ich mache halt eben auch mehr Fortschritte, wenn ich allgemein ja weniger Ermüdung bei der Muskelgruppe habe, zumindest halt eben auf dem Papier, aber tatsächlich so anekdotisch, ich betreue ja doch auch schon relativ viele Leute, ich sehe das nicht in den Resultaten. So.
Gerade nicht in der Muskelpartie, würde ich sagen.
Ja.
Gerade in der Muskelpartie.
So, und du hast halt auch, ja, Schulter ist halt auch, muss man sagen, die ist halt auch nicht in so viel Bewegung beteiligt, ne? Also die seitliche zumindest, ja. Selbst auch die hintere Schulter, wenn du jetzt, früher konnte man ja noch so sehr geil sagen, okay, man hat halt eben, keine Ahnung, machst halt eben Rücken und da ist halt sehr viel hintere Schulter auch drin oder machst Brust und da ist halt eben sehr viel vordere Schulter drin. Aber mittlerweile, ja, passt man ja schon wieder alles so optimal an, dass im Optimalfall halt die hintere Schulter raus ist und auch die vordere Schulter raus ist bei den Drückbewegungen. Und da musst du sie halt isolieren. Es wächst nichts von einfach so. Ja, und die wird auch immer ein bisschen drin sein. Aber die Frage ist, ob dieses bisschen halt eben reicht, um da wirklich einen Hypertrophie-Reiz zu setzen. Weil wenn du nämlich die Bewegung dann immer stoppst bei einer RER1, sagen wir mal, du machst eine Incline-Press oder sowas, ne, und machst dann eine RER1 bei einer perfekt ausgeführten Maschine mit dem perfekten Widerstandsprofil, mit viel Lasten der Dehnung für die Brust. Ja, so. Dann wird die vordere Schulter zwar in der Bewegung beteiligt sein, aber die wird jetzt nicht mehr so viel Arbeit verrichten. Ja, wenn das Widerstandsprofil so ist, dass halt eben in der Dehnung da mehr Last ist, ne, dann wird die vordere Schulter davon ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel profitieren. Wenn du halt viel mehr über die Flexion gehst und die Arme auch nicht mehr abspreizt, weil du halt mehr die obere Brust treffen willst, dann wird die vordere Schulter wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel machen, wie beispielsweise bei der abgespreizt, höherer Bankwinkel und so weiter und so fort. Also da muss man sich ja auch vom Programming her fragen, wird die überhaupt noch so trainiert, dass man sagen kann, okay, die ist eigentlich ausreichend mitbelastet. Oder hat man das jetzt schon so perfekt auf die Brust angepasst, so dass die vordere Schulter im Optimalfall eigentlich gar nichts mehr macht da in den Bewegungen?
Ich glaube, da können wir das mal zum Ende so ein bisschen zusammenfassen, dass das vielleicht auch ein großer limitierender Faktor ist, dass einfach der Trainingsstil, die Isolation etc. halt viel, ich sag mal, wie nennt man das? Überschnittvolumen. Ich habe das Wort nicht dafür parat. Wie nennt man das denn?
Überlappungsvolumen.
Überlappungsvolumen. Jetzt warst du kurz weg.
Hörst du mich noch?
Ja.
Overlap Volume,
ja, genau. Überlappungsvolumen.
Ich höre dich.
Gut, dass das vielleicht einfach ein Faktor ist, der früher wahrscheinlich gar nicht beachtet wurde und zusätzlich wahrscheinlich auch noch mehr Volumen gemacht wurde, plus zusätzlich weniger Angst geherrscht hat, ja auch mal eine seithebe Variante im höheren Wiederholungsbereich zu machen, mal vielleicht auch ein bisschen Schwung zu machen zum Ende. Genau, und ansonsten, dass die Leute trotzdem ihre Seithebevarianten am Kabel super strikt machen, um die gedehnte Position natürlich mit reinzunehmen, sehe ich als völlig adäquat an. Und ich glaube, das ist auch etwas Positives, ne? Das wollen wir, glaube ich, auch nicht schlecht reden in keinster Weise. Aber die Kombination aus beidem, glaube ich, da könnte jeder unter Umständen profitieren, wenn man jetzt wirklich sagen will, ey, ich höre hier zu und ich will einfach eine bessere Schulterpartie haben, dann kann das definitiv ein Faktor sein. Oder? Was wäre dein Main-Tipp, wenn du jetzt jemandem sagen
würdest, ich, sagen,
würde auch
alles müsstest,
kombinieren. Aber ich muss dir ja sagen, Kombination aus allem, ne?
Mein Main-Tipp wäre für die Schulter allgemein, ja, sagen wir mal, du trainierst viermal die Woche, ich würde dir einfach jeden Tag trainieren. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich würde jeden Tag am Anfang der Trainingseinheit machen, ja. Ich würde das vielleicht so ein bisschen aufteilen, dass ich vielleicht zwei Tage Seithebevariation mache, ja, und zwei Tage vielleicht hintere und vordere Schulter halt isoliere, ne. Also sagen wir mal, du hättest einen Oberkörper-Unterkörper, dass ich vielleicht halt eben an den Unterkörpertagen die seitliche Schulter einfach noch mit reinnehme, ja, für drei oder vier Sätze zu Beginn der Einheit, ne, in den anderen beiden Oberkörpereinheiten vielleicht mit den Front Delts und Rear Delts anfangen, so dass wir quasi in jeder Einheit halt eben so ein bisschen was halt eben drin haben. Das muss auch nicht immer 4 Sätze sein, ne? Aber ich würde auf jeden Fall mit den Muskelgruppen anfangen und ich würde auch definitiv mit dem Widerstandsprofil ein bisschen spielen, ne? Dass man beides drin hat. Sowohl Kurzhantelbewegungen als auch Kabelbewegungen. An sich, die haben auch, wie du schon sagst, hat auf jeden Fall seine Berechtigung beides. Man muss es halt einfach nur ausnutzen, ja, und gut halt eben mit einbinden. Aber würde ich auf jeden Fall machen. Ja.
Alright. Daniel,
und ob jedes Mal eine vordere und eine hintere Schulterübung drin sein muss, weißt du, das ist halt eben auch so ein Punkt. Vielleicht nicht, aber wenn man das als Schwachstelle hat, ja, und sich jetzt hier vielleicht ertappt fühlt, dass man halt eben doch schon alles probiert zu isolieren, wie es nur geht, dann kann man das auf jeden Fall in Betracht ziehen, ja.
Alright. Daniel, ich glaube, wir konnten einen ganz guten Blueprint und vor allen Dingen Gedankenanstöße mitgeben. Ich glaube, das ist immer wertvoll, wenn man einfach frische Gedanken bekommt, ja, was sein Training angeht. Und vielleicht wird der ein oder die andere jetzt da ein paar Anregungen aufnehmen. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit, für deinen Input. Ja, sollte dich tatsächlich jemand nicht kennen, was ich nicht glaube, ja, findet ihr Daniel und alle seinen Content etc. alles in der Beschreibung etc., Shownotes. Und ja, folgt, abonniert bei Spotify, Apple Podcasts etc. Und ich danke dir, wie gesagt, für deine Zeit. Wünsche dir jetzt ein brutales Training. Ja, Koffein ist drin. Und sag den Zuhörern, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es um die Brust. Also auch da wieder einschalten. Und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.